Willkommen bei der Veranstaltung von der Demo zur Platzbesetzung. Was braucht es für eine soziale Gegenwehr gegen Militarisierung? Wie ihr vielleicht aus dem Artikel in der Analyse und Kritik mitbekommen habt, hat sich mit Demos Neudenken eine Gruppe gegründet, die sich auch vor dem Hintergrund der Wahlen in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag, bei der zu erwarten ist, dass die AfD mit über 40% in den Landtag einziehen wird, angekündigt hat, in 11 Städten eine Platzbesetzung durchzuführen und damit eine andere Form des Protestes sichtbar zu machen. Wir möchten mit Ihnen und Christian Frings konkret über dieses Mittel, aber auch über andere Formen des sozialen Protestes reden und das nicht zuletzt im Kontext sozialer Proteste vor dem Hintergrund der Zeitenwende. Wie der Name Demos Neudenken schon andeutet, beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie Demos anders gestaltet werden können und setzen dem 5 Thesen voraus, in denen Sie analysieren, was aus Ihrer Sicht in der Gestaltung von Demonstrationen aufgebrochen gehört. So machen für Sie Demos die Menschen oft eher passiv, bieten wenig Raum für Vernetzung, richten Ihre Reden häufig an ein, wie Sie sagen, ominöses Außen, wirken trotz anderer Theory of Change appellierend und werden nicht selten zu langweiligen Pflichtveranstaltungen. Die Gruppe möchte das verändern, Demos zu lebendigen Orten machen. Orten, an denen Menschen aktiv werden, sich kennenlernen, austauschen und organisieren können, um für kommende Protestmomente handlungsfähiger zu werden. Hallo. Zu eurer Linken davon Christian Frings. Er verbindet langjährige praktische Erfahrung aus der Arbeitswelt mit einer intensiven theoretischen Auseinandersetzung mit Kapitalismus und Klassenverhältnissen. Nach seinem Studium der Mathematik, Philosophie und Politikwissenschaft arbeitete er in den 80er und 90er Jahren unter anderem in verschiedenen Kölner Metallfabriken, Logistikunternehmen und Krankenhäusern. Gleichzeitig engagierte er sich in der Hausbesetzerbewegung und schrieb für die Zeitschrift Wildcat. Nach vielen Jahren als freiberuflicher IT-Fachmann widmet er sich heute vor allem der Übersetzung und Vermittlung internationaler linker Debatten. Darüber hinaus beschäftigt er sich weiterhin mit Marx' Kritik der politischen Ökonomie und begleitet selbstorganisierte Arbeitskämpfe in seiner Region.
Ja, wir haben es so geplant, dass jeweils 15 Minuten wir so einen Input machen und dann recht schnell auch in eine Diskussion mit euch kommen wollen. Und ja, wir haben dazu vorab auch Fragen an die Inputgebenden gestellt und Demos Neudenken fängt an und wir haben, also der Hintergrund ist ja so ein bisschen die Erfahrung auch von vor 2 Jahren mit der Korrektivrecherche, die ja auch so große Demonstrationen hier in Köln waren es glaube ich 40.000 einmal und nochmal 60.000 so ausgelöst haben, aber dann so ein bisschen verpufft sind, ihr erzählt da wahrscheinlich gleich was zu und welche Erfahrung habt ihr eigentlich mit diesen auch ihr kommt ja auch teils, glaube ich, aus der Klimabewegung mit so Mobilisierungen, Demonstrationen gemacht. Warum seid ihr eigentlich der Ansicht oder seht ihr überhaupt da noch Stärken in Demonstrationen, vielleicht aber auch die Grenzen? Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, zu sagen, ja, wir brauchen jetzt doch andere oder auch ergänzende Aktionsformen? Auch Frage, ist es ein Ersatz oder Ergänzung? Und weil wir ja auch natürlich hier bei Rheinmetall entwaffnen sind, die Frage, inwiefern ihr eigentlich auf die Militarisierung in Deutschland guckt und was ihr denkt, inwiefern das vielleicht Konflikte auch verändert, welche Bedingungen vielleicht auch durch die Militarisierung für soziale Bewegungen entstanden sind und ist es denn überhaupt auch möglich, über symbolische Protestformen hinauszukommen?
Vielen Dank. Voll schön, dass wir hier sein können. Ich bin Topi. Korn ist jetzt spontan 20 Minuten vor dem Plenum dazugekommen und auch in der Platzbesetzung Köln. Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt, jetzt den Input wie geplant halte und wir dann gemeinsam diskutieren. Dieser Input ist aber aus den Diskussionen von uns als Gruppe entstanden. Und gerade genau diesen Frust aus den Brandmauerprotesten, nie wieder das Jetzt-Protesten, wo wir mit die größten Proteste in der Nachkriegszeit hatten und eigentlich letztendlich sind sie verpufft, also es ist nicht so viel passiert und so ein bisschen die Frage, okay, was müssen wir so als organisierte AkteurInnen, als Linke irgendwie an Vorbereitungen treffen, um im nächsten Protestmoment, der vielleicht nächste Woche ist, handlungsfähig zu sein und daraus irgendwie eine Bewegung aufzubauen. Das ist so ein bisschen die Leitfrage von Demos Neudenken. Und ich dachte, ich fange vielleicht erstmal an, die Geschichte von Demos, weil Demos sind so üblich und so gegenwärtig, dass wir meistens gar nicht fragen, okay, wie sind Demos eigentlich so entstanden von dem, wie sie sind und was haben sie eigentlich für eine Funktion gehabt? Und Demos sind eigentlich noch gar nicht so alt, erst so 150 Jahre und dieser Demozug, der ist so aus Karnevalszügen irgendwie entstanden und aus so militärischen Paraden vor allem dem, um die Organisierungsgrad von ArbeiterInnen sichtbar zu machen und zu zeigen, so, wir sind organisiert und ihr solltet Angst vor uns haben. Und der Theory of Change von diesen Demos war sozusagen dieses Zwischending von Demonstration von Macht und Organisierungsstärke zu haben, ohne sie zu nutzen, um dadurch sozusagen was zu erreichen. Und genau, also Menschen sind organisiert auf die Demo gekommen. Und es war auch klar, dass es ArbeiterInnen waren. Es gab keine Demoschilder oder so, sondern wenn man einen Demozug gesehen hat, dann war das klar, okay, es waren ArbeiterInnen. Also es war weniger eine Demonstration von Inhalten. Es war auch klar, die stehen für Systemwandel. Und ich habe so eine kleine Anekdote mitgebracht, die so ein bisschen zeigt, okay, vor 150 Jahren, da gab es noch kein Social Media oder so und trotzdem ging es nicht viel langsamer, um eine Demo einzureichen. Es hat teilweise einen Abend gebracht und da habe ich eine Geschichte von einem französischen Hutmacher, 1891, der schreibt, am Abend des 27. September, eines Sonntags, entwerfen die Redelsführer einen Aktionsplan für den kommenden Tag. Nachts wurden Delegierte in verschiedene Richtungen geschickt, um die Holzfäller der umliegenden Ortschaften zu einer großen Versammlung zusammenzurufen, die bei Tagesanbruch mitten im Wald stattfinden sollte. Gegen 1 Uhr setzten sich die verschiedenen Kolonnen, die sich vor den Rathäusern der betroffenen Gemeinden formiert hatten, in Bewegung. 5 Stunden später sind hunderte ArbeiterInnen an den abends zuvor vereinbarten Treffpunkt versammelt. Das zeigt zumindest diese Geschwindigkeit. Das waren soziale Netzwerke, die bestehen. Es musste nur Informationen gegeben und es war sozusagen ready. Und heute leben wir in einer ganz sozusagen ganz anderen Welt als vor 150 Jahren. Mit Neoliberalisierung haben wir eine ganz andere Art von Vereinzelung, Individualisierung. Und wenn Menschen auf die Demo kommen, dann kommen sie nicht organisiert auf eine Demo, wo sie sich schon kennen, sondern, und das ist unsere These als Demos neu denken, Demos müssen Orte für Organisierung werden in den Anbetracht der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir jetzt leben. Demos machen keine Angst mehr. Sie sind völlig eingehegt und sind damit letztendlich so ein bisschen egal geworden. Und Demos haben nur noch so eine abstrakte Kollektivität. Es sieht so aus, als ob super viele Menschen dort auf der Straße sind, aber letztendlich, wenn man so reinzoomt, dann sind es lauter lose Individuen, die nach der Demo genauso vereinzelt nach Hause gehen, wie sie gekommen sind. Und diese Frage von was tun, diese Frage nach Strategie, die Frage nach Organisierung und die Frage sozusagen, wie Kollektivität in einem konkreten lebenspraktischen Alltag aussehen kann, die wird auf der Demo gar nicht erst gestellt. Und genau, wir haben, die Kritik wurde ja schon gesagt, also sie sind zu appellativ, zu hierarchisch, zu passiv, um daran was zu ändern, zu viel zu vereinzelnd. Und wir unterscheiden zwischen 2 Arten von Demos, Ritualdemos, die, wo man schon ein Jahr vorher weiß, dass sie stattfinden sollen. Und da glauben wir, dass der Funktion ist, dass sie die Bewegung verstärken müssen, Diskussionen führen kann. Also zum Beispiel für den 1. Mai könnte das halt bedeuten, dass es halt, und wir setzen vor allem so auf Kleingruppengespräche, um diesen sozialen Raum irgendwie zu schaffen, dass halt fremde Menschen überhaupt wieder miteinander ins Gespräch kommen, dass halt unterschiedliche Menschen, die auf dem 1. Mai sind, unterschiedliche ArbeiterInnen, studentische Menschen, unterschiedliche Perspektiven halt ins Gespräch kommen und darin überhaupt erstmal merken, okay, sie kämpfen den gleichen Kampf, sie haben die unterschiedliche Bedingungen. Und gerade um zum Beispiel dieses, was Tarifkämpfe zum Beispiel immer haben, dass sie immer sehr partikulär, sehr besonders, sehr der Branche spezifisch sind, irgendwie überhaupt auch aufzubrechen, um überhaupt sozusagen zu verstehen, okay, wir sind irgendwie ein Ganzes, was kämpft. Und das wird nicht geschafft, wenn es irgendwie so ein bisschen gewerkschaftsmäßig, so fressbudenmäßig aufgebaut wird. Und genau, also wir sagen, es sollen Kleingruppen stattfinden und die Reden, die sollen sich nicht an irgendein ominöses Außen richten, sondern die sollen halt entweder strategische Fragen machen oder die Inhalte vertiefen und sie sollen kontrovers sein und danach sollen Menschen in Murmelrunden miteinander reden, weil sie sind ja nicht mehr unstrittig, es sind nicht mehr die Gründe, wofür wir da sind, die runtergebeten werden von oben, sondern es sollen sozusagen Input sein, an denen wir diskutieren müssen. Und bei Protestmomenten, und Protestmomenten haben wir das Gefühl, ist was wir als Linke kaum strategisch betrachten, aber eigentlich was sehr Besonderes und sehr Wertvolles sind, weil Protestmomente haben diese alltagsverschiebende Kraft, die sozusagen dieses Gefühl von so einer Urgency, von so einer Dringlichkeit, das muss sich verändern, wir müssen was auf die Straße, wir gehen auf die Straße, und das ist meistens in der Form von Demo irgendwie verkörpern. Und das müssen wir sozusagen, das ist perfekt eigentlich für sozusagen mit ins Gespräch kommen und zu sagen, okay, es reicht nicht einfach nur auf die Straße zu gehen, wir müssen irgendwie uns auch langfristig organisieren. Und dort haben wir dieses Konzept von Platzbesetzung aufgegriffen, was in den 10er Jahren von Occupy Wall Street bis Arabischer Frühling irgendwie ein sehr großes Erfolgskonzept irgendwie war, weil es halt genau diese Orte geschaffen hat von Zusammenkommen, von konkreter Solidarität, von echter Demokratie, das, was sozusagen über das Jetzt irgendwie hinausweist und damit letztendlich die Menschen auf dem Platz selbst verändern konnte. Und das ist sozusagen ja auch das Ziel, dass sie sozusagen, dass Menschen mit einem neuen Verständnis von Kollektivitäten, mit neuem politischen Verständnis gehen. Und Platzbesetzung ist aber kein Selbstzweck, sondern vielleicht so ein bisschen, ist es eine Taktik, ist es eine Art von Momentum-Organizing. Also wie kann man einen Moment zum Organisieren benutzen? Und das Ziel ist, von diesen langfristigen Strukturen aufzubauen. Und das vielleicht auch für die nächste Woche. Überlegt euch in euren organisierten Kontexten, wie können neue Menschen in eure Struktur kommen? Was braucht es dafür? Wie geht ihr auf Menschen zu, wenn es jetzt am nächsten Wochenende 100.000 Menschen auf der Straße sind? Wie seht für euch aus eurer Organisierungsperspektive irgendwie Bewegungsaufbau aus und denkt darüber nach. Lasst euch nicht überraschen, dass nächste Woche 100.000 Leute auf der Straße sind. Genau. Und vielleicht daran auch angeschlossene Art von Kampagnenkritik, weil das sind oft so künstliche Protestmomente, die wir als Linke organisieren. Kampagnen kommen aus der Umwelt, Bewegung aus der Anti-Straßen-Protesten, aus den Tierschutzbewegungen haben sich oft sozusagen gegen ein konkretes Projekt entwickelt. Und mit der Vertiefung von antikapitalistischer Analyse sind wir dazu umgegangen, irgendwie Kampagnen gegen den Kapitalismus zu führen, was halt einfach von der Form her einfach inadäquat ist. Es passt einfach nicht zusammen. Und letztendlich, genau, Unternehmen, die sich besser an Kampagnen irgendwie orientieren, also sozusagen bei Waffen und Unternehmen, die Menschen, die besser mit irgendwie ab und zu mal Blockaden und Protest irgendwie umgehen können, die besser Protest-Bashing machen können, die haben dann einen Marktvorteil. Aber damit werden wir nicht irgendwie die Waffenindustrie als solches irgendwie angreifen können, wenn wir in dieser Kampagnenlogik steckt bleiben. Und was wir glauben, was die Perspektive sein muss, ist eine Art von Basisorganisation und die kann in unterschiedlichen Basen, in unterschiedlichen Alltagen, betrieblich, außerbetrieblich, ob in Küfers oder was auch immer, irgendwie verankert sein. Und das Ziel muss halt empowernde und lernende Organisierung sein, wo du nicht irgendwie als fertiges linksradikaler Mensch irgendwie hinplumpst und dann bist du Teil der Organisation, sondern sozusagen Menschen Teil werden können und dann darin lernst und dich darin irgendwie entwickelst, auf Augenhöhe und nicht in einer hierarchischen Weise. Diese Art von Gruppen müssen wir irgendwie aufbauen und diese Art von Kultur müssen wir irgendwie entwickeln und nicht irgendwie schon bei der kleinsten Ungenauigkeit irgendwie in Stress und in Ausschlussprozessen irgendwie kommen. Und wir müssen dieses beziehungsorientiert denken und wir glauben, dass es halt dazu auch keinen Shortcut gibt. Also wir müssen sozusagen diesen alltäglichen Struggle, der dann auch mit den ganzen patriarchalen, rassistischen, ableistischen Verhaltensweisen, die wir irgendwie drin machen und die Organisierung entgegensteht, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ganz zum Abschluss euch nochmal sagen, dass sozusagen diese langfristige Perspektive und auch wenn wir irgendwie über Protestmomente nachdenken, sozusagen immer diese Perspektive haben müssen, dass wir über ein politisches Leben nachdenken müssen, auch für uns und für die gesamten Strukturen. Dieser Kampf, der muss ein Leben lang geführt werden und wir müssen uns überlegen, was es dafür braucht. Und das ist die Frage nach Ernsthaftigkeit und diese Frage von, wie sind diese solidarischen Strukturen irgendwie möglich? Und das vermisse ich ganz oft, dass wir irgendwie das Gefühl haben, so viele große Teile der Linken sind irgendwie relativ studentisch irgendwie geprägt und tun so, als ob sie sozusagen ihr Leben lang politisch wären, um sich die Realisation zu stellen, dass irgendwie 90% davon einfach rausdroppen werden und nicht mehr dabei sein werden, weil wir oft sozusagen so eine junge Bewegung sind, was ich jetzt in diesem Publikum nicht sehe, aber sozusagen so von den Räumen. Also ich finde es nice, also ich finde es sehr gut. Und darin sozusagen auch irgendwie sich ernsthaft zu fragen, was das halt irgendwie mit unseren Gruppen irgendwie macht, die irgendwie diese lange Perspektive irgendwie in sich tragen. Und das glaube ich auch gegen Militarismus sozusagen, um sozusagen die Frage irgendwie aus dem Symbolischen irgendwie rauszugehen, dass irgendwie der Kampf gegen Militarismus, der Kampf gegen Maskulinisierung, der Kampf gegen zwischenmenschlicher Gewalt und der Gewalt irgendwie gegen Staaten, gegen Nationalismus, dass das alles Kämpfe sind, die eine Haltung benötigen, die sagen, es wird nicht irgendwann der Punkt kommen, wo wir sagen, ups, abgeschafft, so fertig, das wird nicht kommen. Und ich glaube, darauf müssen wir unsere Praxis ausrichten und darauf müssen wir auch irgendwie die Perspektive haben, dass wir irgendwie in den Communities mit dieser Arbeit irgendwie machen und sozusagen uns appellativen Aktionsformen irgendwie verweigern. Es wird kein Staat auf die Idee kommen zu sagen, ja, danke, dass ihr es gesagt habt und damit sind wir, damit sparen wir uns jetzt Militarismus. Und ich glaube, dass diese antistaatliche Perspektive und diese langfristige Perspektive, die gebe ich in dieses Podium mit.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für den Input. Wir kommen jetzt zum anderen Input-Part. Ja, der Christian schreibt auch für Analyse und Kritik und übersetzt Bücher. Und wir haben auch, ich mit ihm zusammen, weil den Thema Platzbesetzung, wie wir auch auf Christian kamen, damals als halt in Ägypten, also die sogenannte Arabellion war, haben wir auch im AZ zum der kommende Aufstand auch eine Diskussionsveranstaltung gemacht. Also Christian hat sich mit Platzbesetzung als Form von sozialen Bewegungen, von sozialen Protesten immer wieder auseinandergesetzt und kann daher vielleicht da auch einen Blick drauf werfen, inwiefern das eine Möglichkeit ist, auch auf heutige Zeiten zu antworten. Und da kommen wir schon an. Ihr hattet ja auch der Input vorher angesprochen, die Individualisierung. Und da sind wir bei einem Thema, was wir hier bei den Diskussionen hier auf dem Camp zum Thema Sozialabbau auch schon ein bisschen gehört haben. Also wie hat sich auch der Sozialstaat, weil Christian auch ganz viel an Kritik des Sozialstaats auch immer wieder Artikel geschrieben hat, sich geändert. Und wie ändert er sich jetzt vielleicht auch durch die Militarisierung, also durch diesen Sozialabbau? Und was bedeutet das vielleicht auch für Proteste, also und Streiks und andere Möglichkeiten? Und ist dann vielleicht, kann man da zurückgreifen auf diese Formen von Platzbesetzung?
Ja, danke für die Einladung. Ich will drei Punkte machen. Zunächst will ich ein kurzes Panorama der globalen Kämpfe und was das auch für eure Ideen bedeutet, geben. Vielleicht auch als Erinnerung. Zweitens will ich dann Break was zum Sozialstaat sagen und im dritten Punkt beides nochmal verbinden, was nämlich der Sozialstaat auch für die Kämpfe bedeutet. Das Panorama der neuen globalen Proteste, es ist ja schon angesprochen worden, die Arabellion oder der arabische Frühling, im Ausdruck mögen die Leute da nicht so, hat ganz wichtig dazu beigetragen, diese Form der Kämpfe, Platzbesetzungen wieder ins Rampenlicht zu rücken. Es hat eine große Bedeutung gehabt. Wir haben damals, als es in Tunesien, Ägypten 2011 losging, drei junge Aktivisten von dieser berühmten Tahrir-Platzbesetzung eingeladen, mit ihnen Veranstaltungen hier in Deutschland gemacht, Köln, Berlin und Bremen, und haben uns viel erzählt. Und das war wirklich, ich würde sagen, so paradigmatisch ein typisches Beispiel für das, was euch auch so vorschwebt. Es fing an mit Demonstrationen, daraus entstand die Besetzung vom Tahrirplatz im Zentrum von Kairo. Der war besetzt, die Leute haben dort gelebt, die Leute haben dort diskutiert, gearbeitet. Es gab Medienkollektive, die einfachen Menschen erklärt haben, wie man mit Smartphones Bilder machen kann. Das spielte dann eine große, wichtige Rolle in der weiteren Entwicklung. Dann haben sie gemerkt, irgendwie, wir bleiben hier isoliert auf dem Tahrirplatz. Dann haben sie was ganz Interessantes gemacht, was später auch in anderen Ländern passiert ist. Sie sind rausgegangen in die Ghettos, in die armen Stadtteile, haben dort mit den Leuten diskutiert, sie zum Platz geholt. Und das Ganze hat sich weiterentwickelt. Und der entscheidende Moment, wo das Regime dann gekippt ist, war, wo das auch auf die Industriebetriebe übergesprungen ist, dass Streiks angefangen haben. Besonders bedrohlich war die Bestreikung des Suezkanals für Ägypten natürlich. Und das hat dann zum Kippen des Regimes geführt. Diese ganzen Bewegungen sind natürlich dann blutig niedergeschlagen worden oder in Syrien und Libyen in Bürgerkriegen erstickt worden. Und es sah so aus, als wäre das also vorbei. Aber ich glaube, der Geist dieser Bewegung hat sich untergründig fortgesetzt und immer wieder aufgelebt. Ein ganz wichtiges Beispiel für solche Kämpfe, wo sich eben Besetzungen von Plätzen, von Universitäten, teilweise auch von Betrieben verbunden haben, war 2019, 2020 in Hongkong. Und da gab es auch direkt ein Überspringen auf die große Bewegung in Chile, die es damals gegeben hatte. Das war ja so eine erstmal studentische Bewegung, die ausging von Fahrpreiserhöhungen, sich aber dann auch zu einer radikalen Bewegung, Massenbewegung entwickelt hat, wo es ständig Versammlungen, Assembleas auf den Straßen gab. Und das sind eben solche Beispiele. Und jetzt haben wir eben dieses neue Phänomen. Das wird so gelabelt unter Gen Z. Ich finde das Label ein bisschen blöd, weil das ist so eine Naturalisierung, als wäre es eine reine Generationenfrage. Aber das sind diese enormen Bewegungen, die fingen eigentlich an 2024 im Frühjahr im Senegal, sprangen dann über nach Kenia, von Kenia nach Bangladesch. In Bangladesch, das war mit die stärkste Bewegung, weil sie hat wirklich eine Regierung gestürzt. Und dort haben sich ausgehend von studentischen Protesten und Besetzungen dann auch Betriebe, Bangladesch ist ein Zentrum der Textilindustrie, haben sich angeschlossen und gestreikt. Und es ging dann weiter nach Indonesien, nach Nepal. Es kam zu Protesten in Marokko. Und es sind nur einige Beispiele. Es ist also eine ganze Kette von Aufständen, Bewegungen, wo es immer auch solche Verbindungen gibt zwischen ersten Demonstrationen, dann Besetzungen. Wir haben das diesen Sommer haben wir auf einem Camp mit jungen Menschen aus Serbien diskutiert. Serbien ist auch eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Da kam es ja nach diesem Einsturz des Vordachs am Bahnhof von Novi Sad am 1.11.2024 mit 16 Toten, kam es zu einer sehr breiten und mit der größten Bewegung, die es in Serbien je gegeben hat. Und da gab es dann auch Besetzungen von Universitäten, die haben wochenlang zusammen in Universitäten gelebt und kamen dann auch auf die Idee, ähnlich wie die jungen Leute in Kairo, wir müssen jetzt rausgehen, wir müssen aufs Land gehen, in die kleinen Städte, mit den Leuten dort reden. Die eine junge Genossin sagte so lustig, wir hatten gedacht, als wir jetzt losziehen, wir werden bestimmt abmagern auf der ganzen Tour, weil wir so wenig zu essen bekommen. Und das Gegenteil sei passiert, weil sie überall empfangen wurden, versorgt wurden, mit Essen, Getränken und Diskussionen angezettelt haben. Es war also eine Form auch der Organisierung. Und Serbien, jetzt haben wir die Bewegung, die sogenannte Flamingo-Revolution in Albanien und die Kakerlaken-Bewegung in Indien. Das sind alles ganz ähnliche Jugendbewegungen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie relativ wenig Widerhall hier in Deutschland finden. Verweist auch vielleicht so ein bisschen auf unsere neokoloniale Situation. Und was verbindet diese Bewegungen? Die Anlässe sind ganz unterschiedlich. Wie gesagt, das kann der Einsturz eines Dachs sein, die Fahrpreiserhöhungen. Es geht aber immer im Grunde um Korruption der herrschenden Klasse, es geht um Kapitalismus. Es sind alles relativ gut ausgebildete junge Menschen, die da anfangen zu kämpfen, aber keine Perspektive haben. Und sie gelten auch als die erste Generation von Digital Natives, also von Menschen, die mit dem Smartphone groß geworden sind und benutzen zum Beispiel so Plattformen wie Discord, die eigentlich kennen wahrscheinlich die Gamer unter euch, so eine Gamer-Plattform, die benutzen sie, um ihre Proteste zu vernetzen. Aber es ist immer ein Wechselspiel zwischen Digitalem und auch auf der Straße zu sein. Das war auch ganz witzig, weil auch die ägyptische Revolution 2011 wurde so als Facebook-Revolution dargestellt von manchen und die sagten, ja, es hat eine Rolle gespielt, aber der Witz war, in dem Moment, wo das Regime das Internet abgestellt hat, da mussten die Leute auf die Straße kommen, weil sie bekamen keine Informationen mehr über Facebook. Es gab also dieses Wechselspiel. Ich denke, wir verstehen diese ganze Welle von globalen Protesten. Und es ist, also nach allem, was man so statistisch sagen kann, es ist die größte Welle von globalen Protesten seit den 60er Jahren. Wir verstehen sie noch nicht ganz richtig. Es ist ein neuartiges Phänomen, aber ich glaube, wir können davon sehr viel lernen. Wir müssen uns das angucken, aber wir müssen auch in Austausch mit ihnen treten. Wir sollten mehr. Es gibt ja unter diesen Bewegungen durchaus ein Wechselspiel. Also in Bangladesch, die haben ganz genau geguckt, was in Kenia passiert ist. Ja, also, oder dann lagen natürlich Länder wie Indonesien und Nepal lagen nochmal näher an Bangladesch. Also da findet so ein Austausch statt. Vielleicht noch letzte Bemerkung zu diesem neuen Phänomen. Es verbindet sich auch mit einer anderen untergründigen Massenbewegung, die global ist, gleichzeitig ist, über die das Kapital bereits ziemliche Sorgen hat. Wir könnten sie als den neuen globalen Gebärstreik bezeichnen. Das ist neu, dass sowohl im globalen Süden, also im globalen Norden sowieso, aber im globalen Süden jetzt auch, in allen Ländern, in Indien, in China, ganz dramatisch im Iran, in den letzten 20 Jahren die Geburtenrate unter das Reproduktionsniveau gesunken sind. Das heißt, die Frauen verweigern sich, dem Kapital neue Arbeitskräfte zu gebären. Es ist, hat einen antikapitalistischen Charakter und so in den internen Wirtschaftsteilen der Zeitungen, der Wirtschaftszeitungen, der Kapitalorgane, da wird durchaus schon darüber diskutiert, was für Probleme das noch für den Kapitalismus geben wird. Dies nur als Anregung, um sich mit dem Charakter dieser neuen Bewegung zu beschäftigen. So, jetzt der zweite Punkt. Jetzt geht es um den Sozialstaat. Wir machen also erstmal einen Break. In weiten Teilen der Linken führen die aktuellen Kürzungen des Sozialstaats reflexartig dazu, den Sozialstaat verteidigen zu wollen. Aber wir sollten nicht vergessen, was der Sozialstaat seinem Wesen nach ist. Der Sozialstaat ist ein konterrevolutionäres Instrument der Befriedung von Klassenkämpfen und Arbeiterunruhen. Er ist keine Errungenschaft der Arbeiterbewegung, wie oft gesagt wird, sondern er ist die Antwort des kapitalistischen Staats auf die mit der Industrialisierung zunehmenden Macht der Arbeiterklasse und den drohenden Arbeiterunruhen. So ist er entstanden und das ist seine Funktion auch heute noch. In Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern war der große Schrittmacher für den Sozialstaat der Erste Weltkrieg. Warum? Der Erste Weltkrieg war eine komplett neue Form des Krieges. Ein Krieg war eine industrielle Materialschlacht. Die Herrschenden mussten sich nicht nur der Loyalität der Truppen, der Soldaten an der Front vergewissern, sondern auch der Menschen, die im eigenen Land in den Industriebetrieben arbeiteten. Es war also ganz wichtig, einen sozialen Konsens herzustellen, Streiks zu verhindern, Arbeiterproteste zu verhindern. Witzigerweise waren es in Deutschland die Militärs, die Generäle, die Kapitalisten, die Unternehmer drängten, jetzt anerkennt doch mal endlich die Gewerkschaften, einigt euch mit ihnen, bildet gemeinsame Ausschüsse, um zu verhindern, dass es zu Streiks in den Betrieben kommt. Das ist übrigens der historische Ursprung unserer heutigen Betriebsräte. Das sind nicht die Arbeiterräte aus der Novemberrevolution, wie viele denken, sondern es ist, sind diese betrieblichen Ausschüsse, die während des Ersten Weltkriegs eingerichtet wurden. Und es ging also darum, die Arbeiterklasse im globalen Norden ruhig zu stellen und ihnen die imperialistische und kolonialistische oder heute neokolonialistische Position dieser Länder einzubeziehen. Und leider haben sich die Gewerkschaften, die Organisationen, die institutionalisierten Organisationen der Arbeiterbewegung damit auch abgefunden. Sie haben sich in den bürgerlichen Staat integriert. Sie sind heute fest verankert. Es ist nicht einfach eine Willensentscheidung von irgendwelchen Gewerkschaftsführern, sondern das kollektive Arbeitsrecht, also Tarifverträge, so wie sie festgelegt sind und so weiter, die stellen eine Form der Einbindung der Gewerkschaften in den Staat dar. Natürlich müssen sie ab und zu auch mal zeigen, dass sie auch, was die wirklichen Repräsentanten der Arbeiterklasse sind, was ihr Anspruch ist, und streiken. Aber diese Streiks sind mehr und mehr reguliert worden. Du hast vorhin den schönen Begriff eingehegt gebraucht. Sie sind eingehegt worden und es sind ziemlich ritualisierte Demonstrationen von Macht, und gleichzeitig ist die Aufgabe der Gewerkschaften dann immer auch zu verhindern, dass sie aus dem Ruder laufen, dass sie irgendwie weitergehen. Und was wir uns auch klar machen müssen, der Sozialstaat ist so ausgestaltet, wenn wir uns die einzelnen Regelungen angucken, dass sie immer den lebenslangen alltäglichen Arbeitszwang absichern sollen. Alle Leistungen des Sozialstaats, die Rente, die Krankenversorgung, das ist gebunden daran, dass ich halt mein Leben lang gearbeitet habe. Sozialreform in den 50er Jahren hat man so schön gesagt, die Rente ist eine Durchhalteprämie, dass du dein ganzes Leben lang hast dich ausbeuten lassen. Und das ist also diese Verkopplung, deswegen ist der Sozialstaat einerseits natürlich Fürsorge, er sichert uns ab, wenn wir krank, alt, invalid und so weiter werden, aber er ist gleichzeitig auch ein Kontrollinstrument. Er kontrolliert uns auch und zudem vereinzelt er uns. Weil sozialstaatliche Leistungen sind Rechtsansprüche, die ich nur als einzelne Person beziehen kann. Sie vereinzelt mich. Und in der Geschichte des Sozialstaats hat außerdem auch die Rolle gehabt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Familienverhältnisse abzusichern. Er war von Anfang an eine Flankierung der patriarchalen Verhältnisse in Form des männlichen Ernährerlohns. Das hat sich durch die stark angestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen abgeschwächt. Wir finden es aber immer noch bei solchen Fragen wie, es gibt bis heute keine wirkliche Rente für Hausfrauen, es gibt keine, das Elterngeld wird überwiegend von Frauen in Anspruch genommen. Gerade wird auch über Ehegattensplitting diskutiert. Das sind also alles noch Formen, wo wir sehen, wie der Sozialstaat auch gendermäßig die Verhältnisse absichert. Ich denke, das alles sollten wir bedenken, bevor wir einfach unkritisch zur Verteidigung des Sozialstaats aufrufen. Die Verteidigung des Sozialstaats verbaut uns nämlich jede Perspektive auf einen revolutionären Internationalismus. Gut, jetzt komme ich zum dritten Punkt. Was passiert zurzeit? Wird viel über Angriffe auf den Sozialstaat diskutiert. Ja, es gibt Kürzungen, es werden Kürzungen vorgeschlagen, aber in kleinen Bereichen, die betreffen vor allen Dingen marginalisierte Gruppen, ihnen machen sie das Leben schwer. Das betrifft Eingewanderte und Geflüchtete, das Bürgergeld, die Krankschreibung, vorgezogener Rentenbezug. Das ist alles jetzt in der Diskussion. Aber es sind vor allem propagandistische Effekte. Also gerade in der Diskussion um das Bürgergeld ist das klar geworden, wie Merz und andere da gegen diese Schmarotzer vom Leder gezogen haben. Und wenn wir uns dann die wirklich realen finanziellen Einsparungen angucken, die sind minimal. Es geht also mehr um diesen propagandistischen Effekt zu spalten, Leute auszugrenzen, über die Faulheit von Arbeiterinnen zu schimpfen, die krank feiern und so weiter. Es ist aber kein massiver Angriff oder Abbau des Sozialstaats, wie von manchen gesagt wird. Da müssen wir uns einfach nur angucken, wie sich finanziell betrachtet der Sozialstaat entwickelt hat. Die Sozialleistungsquote, das ist der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt, hat sich in den letzten 50 Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. Trotz aller neoliberalen Geschrei über den Sozialstaat, wenn wir es so im langfristigen Trend sehen, die Sozialleistungsquote, also der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, lag in den 50er Jahren bei 17%. Heute liegt er bei über 30%, etwa 31-32%. Und selbst die ganzen Kürzungen, die jetzt angesagt sind, würden die Sozialleistungsquote nicht unter 30% rücken. Ja, nur um sich das mal klarzumachen, welches Ausmaß diese Leistungen haben. Und natürlich wissen die Herrschenden, wissen die Kapitalisten nach wie vor, welche Bedeutung auch der Sozialstaat für den sozialen Frieden hat. Und das ist auch jetzt wieder eine wichtige Frage für den Krieg. Weil gerade in Bezug auf Krieg ist es ja wichtig, sich der Loyalität der eigenen Bevölkerung zu versichern. Sie können also nicht einfach riskieren, das komplett in Frage zu stellen. Interessant ist oder zu beachten ist auch bei den ganzen Diskussionen, wie sich das Sozialbudget, also die gesamten Sozialausgaben, verteilen. Das wird dann immer gedacht, ja, Arbeitslosigkeit und das spielt eine große Rolle. Die gesamten Ausgaben für Arbeitslosigkeit inklusive Bürgergeld sind keine 7% am ganzen Sozialbudget. Die beiden großen Brocken, das ist Rente, also Alter, und Gesundheitsversorgung. Das macht 2/3 des Sozialbudgets aus. Und da trauen sie sich nicht so einfach ran. Deswegen diese kleinen, ich würde mal sagen, Nadelstiche, die einzelne Gruppen treffen, die auch sehr ärgerlich sind. Aber das macht es natürlich auch schwer, Proteste zu entwickeln, weil es eben so gespalten ist und weil der Sozialstaat ja auch durch diese 1000 verschiedenen Kategorien die Menschen auch spaltet. Das heißt, er führt gewissermaßen, er konstruiert schon Vorgaben für die Entwicklung von Bewegungen, denen sie dann ausgeliefert ist. Dann sollen die Bürgergeldempfängerinnen, die sollen protestieren. Aber was ist dann mit den, die jetzt als Geflüchtete dem Asylbewerberleistungsgesetz unterworfen sind und der Kategorie und der Kategorie und der Kategorie? Das macht es halt so wahnsinnig schwierig. Und das Zweite ist eben, dass der Sozialstaat durch seine Einbindung der Gewerkschaften auch die Proteste vorformatiert, vorformt, weil es eben durch den Sozialstaat vorgegeben ist, wie Streiks ablaufen. Und dadurch sind halt im 19. Jahrhundert, als es noch keinen Sozialstaat gab, da waren Streiks immer begleitet von Riots, von Betriebsbesetzungen, von Massenversammlungen auf den Straßen, auf Unruhe auf den Straßen. Das gehörte immer zu einem Streik dazu. Das ist heute völlig tabu. Es sind ritualisierte Veranstaltungen. Da trägt unter anderem auch das Streikgeld zu bei, weil Leute können zu Hause bleiben, müssen nur morgens mal kurz zum Streikzelt ihre Anwesenheit erklären. Also das führt alles dazu, auch dass Kämpfe gebremst werden. Nun hat es aber trotzdem, selbst in Westdeutschland, in Deutschland, hat es auch immer Kämpfe gegeben, immer wieder Kämpfe gegeben, die diese Einhegung durchbrochen haben. Es hat wilde Streiks gegeben. Wir erinnern uns immer wieder an den Streik von 1973, gerade hier in Köln. Aber sie gehören zum Streikgeschehen auch dazu. Die Frage für uns wäre also, wo gibt es solche Ansatzpunkte, dass Kämpfe auch aus diesen Formen ausbrechen? Und wir müssen uns immer dieses globale Nord-Süd-Gefälle schon vor Augen halten. Wir leben hier in einem sehr reichen Land. Und es gibt diese große Spaltung, die ist nicht kleiner geworden, die ist sogar größer geworden zwischen Nord und Süd. Und das bremst natürlich auch Kämpfe in den Metropolen, also im globalen Norden. Das ist so eine Schwierigkeit. Ich denke, zum einen müssen wir uns einfach stärker auf den globalen Süden beziehen und diese Kämpfe von denen lernen, uns mit denen verknüpfen und zu einem nach Punkten suchen, wo diese Einhegung, diese Regulierung aufbrechen kann. Und die ganze historische Erfahrung sagt, das ist nicht voluntaristisch machbar. Wir können nicht sagen, wir machen jetzt ein Programm und dann machen wir das. Sondern es ist immer dann passiert, wenn auch der globale Kapitalismus in eine Krise geraten ist, wenn sich gezeigt hat, sie können es auch nicht regulieren. Diese ganzen Bewegungen, die Arabellion, Occupy, was ihr angesprochen habt, das ist alles vor dem Hintergrund der Krise, der großen Weltwirtschaftskrise von 2008, 2009 passiert. Da war auf einmal klar, die können es auch nicht regeln irgendwie, die kommen in die Krise. Insofern, wir können es nicht voluntaristisch herbeiführen, aber wir können uns darauf vorbereiten mit solchen Überlegungen, wie ihr sie anstellt. Mal sehen, vielleicht platzt demnächst mal die KI-Blase oder in anderer Weise gerät der Kapitalismus in die Krise. Aber das gehört einfach dazu. Das ist sozusagen so eine Einsicht auch von Marx, dass er sagt, Krisen, kapitalistische Krisen sind die, das sind die Sprengsätze, die im Kapitalismus angelegt sind und sie sind unvermeidlich. Aber diesen Zusammenhang müssen wir verstehen.